Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Die meisten wissen es, wir haben einen Hund. Und wenn man mit dem Hund spazieren geht, also wir haben schon länger einen Hund, laufen wir auch nicht nur hier in Erkner rum, sondern auch an anderen Stellen. Und da kann man immer wieder interessante Sachen entdecken. Also zum Beispiel, was Leute so auf Wände schmieren und schreiben. An einer Garage, an der Wand stand: Verzeih mir, Carla. Ja, also man geht ja dann weiter. Und die Worte gehen mit. Und ich habe mich da gefragt, ob Carla wohl verziehen hat. Und was war denn das eigentlich, was da passiert ist, dass Carla verzeihen musste, damit alles wieder gut wird? Gar nicht so leicht. Mit dem Verzeihen und mit dem Vergeben. Denn wenn man nicht nur irgendetwas falsch gemacht hat oder was abbekommen hat, was jemand irgendwie falsch gemacht hat, sondern wenn da wirklich jemand schuldig geworden ist an einem, dann tut das weh. Oft sehr weh. Körperlich, aber viel öfter seelisch. Richtig weh. Und das ist dann, solche Schuld ist dann Sünde im biblischen Sinne. Also sprich, nicht nur irgendwie moralische Verfehlung, du, das macht man nicht. Sondern das geht viel tiefer. Das ist eine lebenszerstörende Kraft, die da wirksam wird. Das ist, wie wir so schön sagen, daneben. Das ist eigentlich eine gute Definition dessen, was im Neuen Testament Sünde meint, Zielverfehlung. Das geht an dem vorbei, wie es eigentlich zwischen uns sein sollte. Und das Ganze zerstört die Beziehung, trennt. Und dann vergeben? Also nicht nur einmal und nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, 70-mal. Also sprich, hör bitte auf zu rechnen. Es geht ja über das kleine Einmaleins hinaus. Kann ich das? Will ich das? Ich kenne das. Gott sei Dank noch nicht allzu oft in meinem Leben, aber jawohl, ich kenne das, habe das erlebt und erlitten, wie das Verhalten von Menschen manchmal nicht nur einmalig, sondern manchmal über ganze Zeiträume hinweg und mehr als durch nur eine Aktion mir den Schlaf geraubt hat, wie das mich Zeit und Kraft und jede Menge Nerven und zum Teil auch Geld gekostet hat. So dass es ungesund wurde, so dass es krank gemacht hat. Noch einmal, vergeben? Kann ich das? Will ich das? Ich weiß auf jeden Fall, wie schwer es mir fällt. Und ich bin sicher nicht nur mir. Ich weiß aber auch, und das wie gut auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig Vergebung ist und wie befreiend Vergebung sein kann. Nur, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich auch dazu sagen, manchmal reicht nicht nur mein Wille dazu nicht aus, sondern manchmal reicht meine Kraft dazu auch gar nicht aus. Selbst wenn ich weiß, wie wichtig jetzt vielleicht Vergebung wäre. Und ich ahne, und jetzt kommt der Finger, der vielleicht noch im Gesangbuch ist, bei der Nummer 751 im Psalm 130. Ich fange an zu ahnen, was der Beter dieses Psalmes meint, wenn er sagt, bei dir, Herr, ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Diese Kraft der Vergebung, oft so befreiend, so heilend, die habe ich oft genug nicht einfach so in mir selbst und aus mir selbst heraus. Bei dir ist die Vergebung. Ich zucke allerdings zusammen, wenn ich dann weiter mir bewusst mache, dass man dich fürchte. Liebe treibt doch die Furcht aus, steht schon im Neuen Testament. Und Furcht ist noch nie wirklich ein guter Ratgeber gewesen. Lese dann aber nochmal den Psalm 130 von vorne. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Ich bringe die Kraft nicht auf, so weit unten bin ich. Aber bei dir ist die Vergebung, Und das kann ich jetzt so übersetzen, wie ich es jetzt weiter sage, was da im Hebräischen steht, in Ehrfurcht und in dem Wissen um die eigene Schwäche, Tiefe, oft auch um die eigene Schuld und in der Hoffnung, dass es bei all den zugefallenen Türen dennoch Zukunft gibt. Dass Türen sich öffnen und Wege wieder frei werden können, wo sie zu Ende scheinen, weil du es Gott schenkst, weil du es schenken kannst. Deshalb, es geht der Psalm weiter, harre ich auf dich. Meine Seele, mein Innerstes harrt, wartet sehnsüchtig auf den Herrn und mehr als der Wächter auf den Morgen warte ich auf den Herrn. Ne? Stadt bewachen, ganze Nacht durch. Oh weia, ist bisher nichts passiert, hoffentlich passiert auch weiter nichts. Wenn die Sonne aufgeht, ist der Tag da und es wird gut. Denn bei ihm, bei Gott, ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ich lese immer wieder viele Geschichten und höre auch eine ganze Menge, aber manche von diesen Geschichten, die ich lese, die erlebt, erlitten, erfahren wurden von Menschen, sich nicht ausgedacht wurden, die rühren mich manchmal zu Tränen, aber wenigstens doch mein Herz an. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Bei dir ist die Vergebung, dass man in Ehrfurcht und voller Hoffnung zu dir aufsehe. Welche Kraft! Welche erlösende Kraft die Liebe Gottes hat, in der Jesus auch im Evangelium geredet hat, das wird in diesen Geschichten immer wieder deutlich. Es ist Sonntagmorgen, Gottesdienst. Nach vorne kommen zwei, um von dem zu erzählen, was sie erlebt haben. Eine Frau, Ende 50, man sieht ihr an, dass sie Schmerzen hat, sie leidet an Arthritis. Und sie stützt sich auf den Arm eines jungen Mannes, der ja nicht nur kräftig aussieht, sondern auch ruhig. Auf ihn stützt sie sich. Sie heißt Mary, er heißt O'Shea. 1993 wurde Marys Sohn auf einer Party getötet. Und O'Shea ist der, der ihren einzigen Sohn getötet hat. Und zusammen in diesem Gottesdienst sind sie jetzt, und das kam so. Nachdem ihr Sohn tot war, versuchte Mary eigentlich immer das Richtige zu tun und auch zu sagen. So sagte sie zum Beispiel in der Gerichtsverhandlung, ich bin Mitglied einer Kirchengemeinde und ich vergebe dem Mörder meines Sohnes. Sie meinte es wirklich ehrlich. Aber sie merkte, dass sie das gar nicht konnte, eigentlich. Dass sie ihm noch gar nicht vergeben hatte. Da waren so viel Bitterkeit, so viel Groll, die nagten an ihr wie ein Krebsgeschwür. Die Kirche, ihre Gemeinde, war ja auch nicht wirklich eine Hilfe. Nach einer gewissen Zeit wurde ihr immer wieder gesagt, sie müsse die Vergangenheit jetzt mal so langsam hinter sich lassen. Mann, das ist jetzt schon so lange her. Bist du immer noch nicht darüber hinweg? Du musst doch mal nach vorne sehen, Mary. Und manche sagten ihr dann sogar noch, dass sie wohl nicht so richtig oder nicht genug beten würde, sonst würde es ihr wohl besser gehen. Sie verließ die Gemeinde. Verständlicherweise. Der Wendepunkt kam, als Mary zufällig eine Geschichte las, in der sich zwei Frauen im Himmel treffen und sie erkennen sich gegenseitig an der Krone, dass sie beide eine Mutter waren. Und sie bitten einander darum, ihre Geschichte zu erzählen. Und die eine sagt, ach weißt du, am liebsten wäre ich an der Stelle meines Sohnes da am Kreuz gewesen und hätte für ihn da gehangen. Oh, du bist die Mutter von Jesus, ruft die andere und fällt vor ihr auf die Knie und fängt bitterlich an zu weinen. Die erste hebt sie auf und küsst ihr eine Träne weg und sagt dann, und nun sag mir, wer dein Sohn ist. Erzähle mir deine Geschichte, damit ich mit dir weinen kann. Mein Sohn ist Judas Ischariot. Das war die Geschichte, die war zu Ende, sie hatte sie zu Ende gelesen, aber das war erst der Anfang für die Reise von Mary. Sie beschloss, dass sie eine Berufung hatte. Sie beschloss nämlich, dass sie eine Berufung hatte, Mütter, deren Kinder getötet worden waren, zu helfen. Und ebenso mit denen zusammenzubringen und denen zu helfen, Mütter, die andere Kinder, andere Menschen getötet hatten, damit sie einander begegnen können, damit sie sich gegenseitig helfen und heilend, gemeinsam Heilung finden können. Aber sie merkte, das geht doch nicht, solange ich nicht selber mit mir und mit meiner Geschichte im Reinen bin. Und so wandte sie sich nach 12 Jahren an den Täter-Opfer-Ausgleich, an die Behörden der Gefängnisbehörde. Denn sie hatte gemerkt, wenn sie frei werden wollte, dann musste sie dem begegnen, der ihr das alles zugefügt hatte an Leid. Und die Leute warnten sie von der Behörde. Sie sagten, gute Frau, das ist 12 Jahre her. Und der da sitzt im Gefängnis, das ist nicht mehr der 16-jährige Junge, der ihren Sohn erschossen hat, der sitzt hier 12 Jahre unter Kriminellen im Gefängnis. Das hat seine Spuren hinterlassen. Aber sie bestand darauf. Sie musste es einfach tun, sagte sie sich. Doch O'Shea wollte gar nicht. O'Shea sagte, warum sollte ich mich mit dieser Frau treffen? Sie wird mir nur Vorwürfe machen und wird mich verletzen wollen. Also wirklich, das brauche ich nicht. Mary wartete 9 Monate. Dann fragte sie noch einmal nach. Und diesmal war O'Shea bereit. Irgendwas war passiert. Ob das an ihren Gebeten gelegen hat? Wer weiß. Mary ging zu dem Treffen mit einer Freundin. Sie sagt, wie gut, dass Jesus seine Jünger mal zu zweit losgeschickt hat. Denn auf halbem Weg, da wäre ich am liebsten umgekehrt. Ich sagte, Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Aber meine Freundin hat mich sanft, aber bestimmt weitergeschoben. Und dann eröffnete Mary diese Unterhaltung mit diesem mittlerweile Endzwanzigjährigen, sehr überlegt. Sie sagte, ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Lass uns damit anfangen. Und das war etwas, was bei ihm etwas auslöste, nämlich der Gedanke, dass sie ihn erst mal kennenlernen wollte, bevor sie über das, was da damals passiert ist und über den Tod ihres Sohnes reden wollte und bevor sie irgendein Urteil ausspricht oder fällt, dass sie ihn kennenlernen wollte, das öffnete etwas in ihm. Und so redeten sie stundenlang. Und am Ende dieser Geschichte, dieser Unterhaltung, bat O'Shea, ob er sie denn umarmen dürfe. Und als er die Frau umarmt, fängt sie auf einmal ganz fürchterlich an zu schluchzen und sich zu schütteln. Und sie hat schon Angst, er hatte schon Angst, dass es wahrscheinlich die vollkommen falsche Idee war, sie zu bitten, sie umarmen zu dürfen. Und er sagt, ich war 12 Jahre im Gefängnis unter lauter hartgesottenen Kriminellen, aber das war der furchterregendste Moment in meinem Leben. Und doch war von diesem Moment an ein zartes Band zwischen den beiden geknüpft. Und sie trafen sich wieder. Es war, als ob auf einmal eine Tür, die zu war, angelehnt ist. Und sie besuchte ihn immer wieder. Sie unterhielten sich. Und sie musste bereit sein, sich von ihm anzuhören, wie die Sache aus seiner Sicht gelaufen ist, was ihn, wie er das Ganze erlebt und gesehen hat. Und er musste bereit sein, sich einzugestehen, was er ihr genommen hatte. Im Dezember 2009 wurde O'Shea entlassen. Und Mary entschloss sich, so etwas wie eine Willkommensparty für ihn zu veranstalten, bat allerdings einige Nonnen, die in der Nachbarschaft wohnten, ihr dabei zu helfen. Da kam ihr Vermieter auf sie zu und hatte eine Idee und sagte, Mary, wie wäre es, wenn Sie O'Shea anbieten, hier in diesem Mietshaus zu wohnen? Die Wohnung neben Ihnen ist gerade frei geworden. Puh, das wird er niemals machen, sagte sie sofort. Na, aber fragen können Sie ihn, oder? Und das tat sie. Sie fragte ihn. Und seither lebt er jetzt eine Tür weiter neben ihr. Er macht seinen Schulabschluss nach und arbeitet und erzählt dann manchmal, wenn ich niedergeschlagen und entmutigt bin, weil alles überhaupt nicht läuft, dann schaue ich in Marys Gesicht. Und dann sage ich mir, Mann, sie hat dir eine zweite Chance gelassen. Du musst dir selber auch eine Chance geben. Geschichten wie diese könnte man einige erzählen. Und sie rühren mich einerseits zu Tränen oder gehen mir, wie gesagt, wenigstens zu Herzen. Aber andererseits denke ich dann auch gleich, Mann, sind die nicht ein paar Nummern zu groß? Das, was ich jetzt erzählt habe, das ist doch so weit weg und so, ja, vielleicht wirklich ein paar Nummern zu groß für uns. Und gleichzeitig denke ich, diese Geschichte zum Beispiel ist nicht nur ein paar Nummern zu groß für uns, sie ist auch zu groß für die, die sie erlebt haben, für Mary und Oshea. Und dann ist die eine Seite der Medaille, das Ganze ist zu groß für uns und vielleicht auch zu weit weg. Aber die andere Seite der Medaille ist vielleicht genau das, was der Psalm 130 sagt. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Du bist die Quelle dieser Erfahrung, Gott. Deshalb hilf mir bitte, auf dich zu sehen, Gott, damit ich deine Liebe, deine Kraft erfahren kann, die sowas ermöglicht. Vielleicht in den Dingen, die mich betreffen, die vielleicht viel weniger weitgehend sind als das, was ich da gehört habe, aber damit du mich aus meiner Tiefe herausziehst. Wenn ich solche Geschichten höre, dann denke ich mir, ja, sie sind zu groß und zu weit weg, das stimmt. Aber im gleichen Atemzug denke ich, wenn Gott Menschen mit solchen Erfahrungen so etwas ermöglicht, gegen all die Widerstände, die da waren, gegen all die eigene Schwäche, die da erfahren wurde, wo ganz andere Erwartungen auf einmal auftauchten. Wie angesichts von so viel Schwäche hüben wie drüben Gott es geschafft hat, Menschen so zusammenzubringen. Wie kann er dann bei uns zusammenbringen? Was kann er da bei uns bewirken und vergeben und zur Vergebung helfen? Und der letzte Gedanke ist, vor allen Dingen merke ich, dass es überhaupt nicht darum geht, dass ich mich hier hinstelle oder jemand von Ihnen sich hinstellt und sagt, ja, na klar, das ist die große Christenpflicht, das kann jeder Christ, wenn er nur will, auch so tun. Nein. Sondern es geht darum, dass ich meine Hände ausstrecke, meine leeren Hände ausstrecke und genau das zu Gott sage. Gott, du bist die Quelle der Vergebung und ich brauche deinen Heiligen Geist. Genau da, ich kann das nämlich nicht sagen, wenn ich das brauche, das mache ich. Sondern genau da, wo und wann ich das brauche, da füll du mir bitte meine leeren Hände und dann nimm du mir meine Schuld. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, der unser Friede ist. Amen.